Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, heute ist ein besonderer Tag für uns, denn wir von Deutschlandfunk Kultur verleihen zum ersten Mal einen Literaturpreis, den Förderpreis des Bremer Literaturpreises, und der geht an Kaleb Erdmann. Den Schriftsteller zeichnen wir aus für seinen Roman Die Ausweichschule. Vor zwei Stunden etwa, da gab es symbolischen Trommelwirbel hier im Deutschlandfunk Kultur. Da war Wiebke Poromka im Studio aus unserer Literaturredaktion. Die ist außerdem die Vorsitzende der Jury beim Bremer Literaturpreis. Und sie hat heute Morgen bei uns erstmals öffentlich verkündet, wer ausgezeichnet wird mit dem Bremer Literaturpreis 2026. Dieser Preis, das ist eine sehr angesehene, sehr traditionsreiche Auszeichnung unter den vielen Literaturpreisen. Und der Bremer Literaturpreis geht an den Schriftsteller Heinz Strunk für sein Buch Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Und außerdem konnte Wiebke Poromka auch verkünden, wer den Förderpreis des Bremer Literaturpreises bekommen wird. Das geht uns hier nochmal besonders an, weil dieser Preis in diesem Jahr erstmals von uns, von Deutschlandfunk Kultur, gestiftet wird. Und er wird gehen an Kaleb Erdmann für seinen Roman Die Ausweichschule. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Kaleb Erdmann selbst sprechen kann. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch erstmal.
Guten Morgen, guten Tag, hallo.
Sie wissen ja schon seit Samstag, dass Sie den Förderpreis bekommen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie den Anruf mit dieser Nachricht bekommen haben?
Ja, es hatte sich vorher schon so ein bisschen angedeutet, weil man natürlich in den Verlag eine Mail kriegt, wenn das passieren würde, müsste dies und das passieren und diese Dokumente müssten ausgefüllt werden. Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen gebibbert, aber ich saß gerade auf der Rückbank von einem Auto und war irgendwie so ein bisschen in einem vollen Auto und habe da diesen Anruf angenommen und war einfach nur erfreut und zwischen Tür und Angel, aber trotzdem einfach nur begeistert.
Ja. Konnten Sie gleich losjubeln mit den anderen Leuten im Auto?
So ist es, genau.
Ja. Sie haben ja schon mal gebibbert in diesem Jahr. Sie haben schon eine ganze Literaturpreis-Nominierungsgeschichte hinter sich mit Ihrem zweiten Roman, Die Ausweichschule. Denn der Roman stand ja auch erst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, dann auch auf der Shortlist mit 6 Titeln. Ausgezeichnet wurde dann bei der Frankfurter Buchmesse Dorothee Elminger für ihren Roman Die Holländerin. Im Oktober war das. War das dann eine Enttäuschung für Sie, den Deutschen Buchpreis nicht zu bekommen?
Überhaupt nicht, weil schon die Longlist und insbesondere nochmal die Shortlist für mich eine ganz große Auszeichnung war. Für mich so viel in Gang gesetzt hat und ich schon mit der Longlist wirklich nicht gerechnet hatte und mich unglaublich darüber gefreut habe. Kein Groll gegen Dorothee.
Und was heißt das, wenn Sie sagen, es hat jetzt schon die Longlist, die Shortlist haben so viel in Gang gesetzt? Was bedeutet das?
Ich glaube, also es gab einfach eine ganze Menge Aufmerksamkeit, nochmal einen Schub an Rezensionen. Ich habe das einfach auch in den Lesungen gemerkt, dass viele der BuchhändlerInnen und VeranstalterInnen immer gesagt haben, sie hätten das Buch vielleicht nicht auf dem Plan gehabt. Und ich glaube, dass es nochmal, was Veranstaltungen, Lesungen anging, aber auch Öffentlichkeit und sicher auch Leserschaft, einfach nochmal die Zahlen nach oben getrieben hat, was ich da auch wirklich gemerkt habe, ja.
Ich würde gerne mit Ihnen schauen auf die Erfahrungen, die Sie bei Lesungen gemacht haben, denn das ist bei Ihrem Buch sicherlich nochmal was ganz Besonderes. Ihr Roman, der erzählt ja von einem Schriftsteller, der als 11-Jähriger den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium miterlebt hat. Bei diesem Amoklauf, da hat ein 19-Jähriger im Jahr 2002 16 Menschen auf dem Schulgelände erschossen und danach sich selbst. Und in Ihrem Roman versucht der Schriftsteller, ein Buch zu schreiben über diesen Amoklauf und über seine Nachwirkungen. Sie haben diesen Amoklauf selbst miterlebt am Gutenberg-Gymnasium. Auch Sie waren damals 11 Jahre alt und Sie waren mit dem Roman auch schon hier bei uns zu Gast, kurz nach dem Erscheinen in der Lesart Anfang August. Damals haben Sie gesagt hier im Gespräch mit uns, dass Sie durchaus Respekt hätten vor Lesungen in Erfurt, gerade vor den Reaktionen da in der Stadt, wo sehr viele Menschen natürlich ihre eigenen Erinnerungen haben an den Amoklauf. Wie haben Sie dann die Lesung in Erfurt erlebt?
Ja, das war natürlich eine ganz besondere Lesung, nicht zuletzt, weil es wirklich eine der ersten war. Also es war die erste Lesung nach meiner Premierenlesung. Und ich habe davor wirklich ein bisschen Respekt gehabt. Meine Lektorin war an meiner Seite, die hat die Veranstaltung moderiert. Und sie sagte, in diesen ersten 10 Minuten war sie total betroffen, weil sie noch nie einen so toten, stillen Raum erlebt hat. Also es gab eine unglaubliche Spannung, die in der Luft lag. Und dann ist aber, wie ich fand, was sehr Schönes passiert, nämlich dass durch das Lesen, ich habe dann die ersten 10 Seiten vorgelesen, die ja durchaus auch einen Humor haben. Und so ein bisschen den Ton des Buches klar machen. Und dann ist, glaube ich, ein bisschen, ja, hat irgendwie jemand so durch die Nase gelacht und dann ist irgendwie was passiert. Also gab es ein Verständnis dafür, was ich eigentlich versuche mit diesem Buch, was das für einen Ton hat, dass da durchaus auch Alltäglichkeit und Humor ihren Platz haben. Und dann sind wir ins Diskutieren gekommen und das war total produktiv. Viele Leute kamen dann danach zu mir, die hatten das Buch so richtig durchgearbeitet mit ganz vielen Post-its und sagten dann zu mir, das heißt aber nicht Tram, das heißt Straßenbahn hier bei uns und so. Also so eine, ich sag mal, motzige Solidarität, die ich total charmant finde und die auch sehr thüringisch ist, glaube ich, und die mir total das Herz erwärmt hat. Und letztlich war das dann eine ganz tolle Lesung nach dieser ersten Grabesstille.
Und der Humor ist ja tatsächlich auch wichtig für das Buch und prägt auch den Ton sehr stark, neben vielen anderen Elementen. Ich habe mich auch gefragt, gibt es auch Leserinnen oder Leser, die sich dann doch stören an diesem Humor bei diesem Thema, wo so viele junge Menschen gestorben sind?
Das habe ich noch nicht so richtig erlebt. Also ich war sehr erfreut darüber, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die meisten Rezipienten und Leser verstanden haben, warum der Humor da ist. Also dass der nicht quasi ein Selbstzweck ist, es muss auf Teufel komm raus lustig sein, sondern dass es auch zu dieser Erzählbewegung passt. Jemand, der strauchelt, der über die eigenen Füße fällt, der auch sich in seinen eigenen Ansprüchen verheddert. Das ist ja ein Thema, das eigentlich im eigentlichen Sinne Slapstick sozusagen beinhaltet. Und für mich war das von Anfang an total klar, nicht weil es unbedingt da sein muss, sondern weil es einfach parallel läuft zur Erzählbewegung und dazu irgendwie passt oder auch danach fragt, würde ich fast sagen, ja.
Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, was für eine Bewegung das Buch hat, dieses tastende, vorsichtige, mit Zweifeln ringende. Und der Roman macht ja auch immer wieder klar, dass es keine letztgültigen Erklärungen geben kann wahrscheinlich. Vor allem nicht, was die Motive und die Verfassung des Amokläufers Robert Steinhäuser angeht. Wenn Sie jetzt über das Buch sprechen, gerade auch in einer Stadt wie Erfurt oder anderswo in Thüringen, wo die Menschen besonders nah dran ist an diesen Ereignissen 2002, wie sind da die Reaktionen? Gibt es auch die Reaktion, ich würde aber doch jetzt eine Erklärung finden, um auch abschließen zu können mit diesem Ereignis? Oder gehen viele Leute auch mit diesem Tastenden ihres Romans, weil sie selbst so lange so herumgetastet haben?
Ja, beides. Also diese tastende Bewegung, ich kriege viele positive Rückmeldungen dazu, genau wie Sie sagen, weil viele Menschen das Gefühl haben, das passt so zu ihrem eigenen Erinnern oder Verarbeiten. Aber es gab schon auch diese Reaktionen, diese Frage, was fügt das Buch eigentlich hinzu? Also sowohl bei Lesungen wie auch in manchen Rezensionen. Es gab zum Beispiel in der Zeit eine Rezension, die gesagt hat, ja, irgendwie in so einem Grunde schön und gut, ne? Aber was wird denn jetzt eigentlich hinzugefügt? Und das ist eine Frage, die ich überhaupt nicht wegwischen will, weil sie ja auch im Zentrum des Romans steht. Die Frage, mit welcher Berechtigung erzählt man eigentlich und warum und wann ist man ja genug? Oder also sozusagen auf welche Art und Weise darf ich erzählen, auf welche nicht? Und deswegen verstehe ich diesen Vorwurf total, weil der in dem Buch ja auch so ein bisschen eingebaut ist. Also die Frage, kommt da jetzt eigentlich was dazu? Wird durch dieses vorsichtige, eigentlich fast verwirrte, zurückgezogene Nachdenken eigentlich der Debatte etwas hinzugefügt? Das ist natürlich eine Frage, die ich auch selber nicht so richtig beantworten kann. Aber so dieser Vorwurf würde ich nicht sagen, aber so dieser Kritik bin ich schon begegnet, ja.
Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, worauf Sie gehofft haben, was Sie hinzufügen können mit dem Roman.
Also für mich steht im Zentrum wirklich diese Frage, was kann eigentlich Kunst hinzufügen oder beitragen zu Themen von Gewalt, Trauma, Verarbeitung. Und ich glaube, meine persönliche Antwort darauf ist eben die Unsicherheit und die Unklarheit und auch das Nebeneinanderstellen von Erklärungsansätzen, von Gedanken, von Erfahrungen, ohne eben entschieden sein zu müssen. Da wären wir dann bei einem Sachbuch oder einem journalistischen Text oder ähnliches. Und ich glaube, genau diese Unentschiedenheit ist eben gerade das Potenzial von Literatur und das ist auch der Grund, warum eben Roman draufsteht und nicht zum Beispiel Sachbuch oder ähnliches.
Jetzt werden Sie ausgezeichnet mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises. Es gehört zu dem Buch auch, dass man einen Workshop und eine Lesung an einer Bremer Schule damit macht. So ein Gespräch dann mit Schülerinnen und Schülern über diesen Roman. Ist das für Sie nochmal ja, besonders interessant oder besonders schwierig auch?
Ich bin da total gespannt darauf. Es sind jetzt auch abseits vom Bremer Literaturpreis einige Lesungen und Gespräche an Schulen geplant. Ich habe selbst noch keins gemacht, aber sind jetzt in den nächsten Monaten echt so einige auf dem Terminplan. Und ich frage mich das auch selber, weil ich finde ja, diese Erzählbewegung ist ja schon ziemlich verkopft und abstrakt. Also ich bin da selber total gespannt, wie ich das so hinkriege, das so zu vermitteln und inwiefern sich das Thema dann eigentlich nochmal in den Vordergrund drängt, weil es natürlich ein berechtigtes Interesse an meiner eigenen persönlichen Geschichte gibt. Mhm. Aber ich versuche eigentlich immer, die so ein bisschen im Hintergrund zu halten, weil meiner Meinung nach eben dieses Literarische bei diesem Buch im Vordergrund steht. Und ich einfach das Gefühl habe, dieser Amoklauf ist so ausgeleuchtet, dass ich so das Gefühl habe, dass es viel bessere Dokumente gibt, die man lesen könnte, wenn man einfach nur sozusagen die Geschichte nochmal hören will. Nichtsdestotrotz verstehe ich das natürlich, wenn es ein persönliches Interesse gibt an dem, was ich erlebt habe.
Dann wünsche ich Ihnen noch viele gute Gespräche über dieses Buch. Kaleb Erdmann wird ausgezeichnet mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises, vergeben von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns.
Sehr gerne.
Wir könnten einen Fisch befreien, einen Fisch entführen aus einem Aquarium. Diese Fischbefreiungsidee, die hat mein Kollege Tobias Wenzel besprochen mit dem Autor Bernd Brunner, als sie beide das Aquarium im Berliner Zoologischen Garten besucht haben. Dort haben die beiden geredet über Bernd Brunners kulturgeschichtliches Buch »Wie das Meer nach Hause kam, die Erfindung des Aquariums«. In dem Buch, da geht es auch zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als Aquarien noch was ganz Neues und Aufregendes waren.
In einem Aquarium geht der Neuling suchend und sinnend umher. Man sieht's ihm an, dass es in seinem Inneren kocht und arbeitet. Er sieht so dumm drein wie jemand in einer Gesellschaft, wo eine ihm fremde Sprache gesprochen wird,
schrieb ein Zeitzeuge über die Besucher des ersten Wiener Meeresaquariums von 1860. Das Zitat aus Bernd Brunners Buch »Wie das Meer nach Hause kam« macht deutlich, damals war ein Aquariumsbesuch noch ein Abenteuer.
Die Leute haben das als befremdlich empfunden, als angsteinflößend auch zum Teil. Sicherlich, man muss ja bedenken, man hatte damals gar nicht die Möglichkeit, wie wir heute, eben einfach mal abzutauchen.
Nun tauchen Bernd Brunner und ich ab oder ein ins Aquarium Berlin mit Wasserklängen aus Lautsprechern.
Es hat einen schönen Effekt. Man wird eingestimmt auf die schummrige Unterwasserwelt.
Gedämpftes Licht in den Gängen. So kommen die beleuchteten, liebevoll gestalteten Aquarien besser zur Geltung. Die Alligator-Knochenhechte in der Mangrovenlandschaft oder die majestätisch schwebenden Quallen.
Sehen Sie mal da oben, das ist eine Schildkröte, die ganz langsam da den Ast runterwandert. Das ist ja faszinierend.
Unweit davon kleben Seeanemonen an einer Scheibe. Die sind auch in The Aquarium abgebildet, dem Buch, mit dem der englische Erfinder des Aquariums, Philip Henry Goss, 1854 einen Hype in der viktorianischen Gesellschaft auslöste. Besonders Damen, entnimmt man auch einer Radierung aus Brunners reich bebildertem Buch, reisten an die englische Küste, um Meerestiere und Pflanzen für ihr eigenes Aquarium zu sammeln.
In diesem kleinen Becken sehen wir tatsächlich ganz viele Clownfische, die ja vor über 20 Jahren schlagartig sehr bekannt wurden durch den Film »Findet Nemo«.
Plötzlich wollten Millionen von Kindern selbst einen Clownfisch haben. Auch darüber schreibt Bernd Brunner. Die Folge: eine Überfischung der Tiere. Er selbst hat nie ein Aquarium gehabt und wollte die Faszination für dieses, wie er es formuliert, dunkle Hobby verstehen. Meeresfische werden nämlich manchmal mit Cyanid betäubt, damit sie sich leichter abfischen lassen. Das Leiden der Fische wird beim Blick ins heimische Aquarium oft verdrängt. Und wie ergeht es den Tieren überhaupt hinter Glas?
In der Freiheit würden sie sich vielleicht doch besser fühlen als hier, vermute ich mal. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Becken zu Bruch gegangen. Nein.
Glasscheiben zerbarsten allerdings im ersten Berliner Aquarium, einem eindrucksvollen mehrstöckigen Bau unter den Linden, das Meeresgrotten imitierte. Seit seiner Eröffnung 1869 ging überhaupt viel schief. Das Wasser trübte sich milchig ein und es herrschte eine Rattenplage. Um Besucher anzulocken, präsentierte man dort sogar zeitweilig einen Gorilla. Der konnte die Schließung 1910 aber nicht verhindern. 3 Jahre später entstand das heutige Aquarium im Berliner Zoo. Das verlassen wir nun und spazieren bis zum Landwehrkanal.
Dieser Versuch, das Meer nach Hause zu holen, ist natürlich ein Akt der Bemächtigung auch des Meeres. Also, dass es ein Versuch war, das irgendwie habhaft zu machen, das zu verstehen, zu kontrollieren, zu beherrschen.
Ein Einfall in Brunners geistreicher Kulturgeschichte des Aquariums ist besonders originell. Was, wenn der Mensch im 22. Jahrhundert in den Ozean zieht?
Dann vollzieht sich der letzte Schritt in der Formengeschichte des Aquariums. Das Verhältnis kehrt sich um und der Gegensatz von Mensch und Meer löst sich auf. Nicht mehr nur der Swimmingpool ist dann das Aquarium für Menschen, sondern der Ozean selbst.
Wie das Meer nach Hause kam, macht neugierig und nachdenklich. Hätten wir vielleicht einen der Fische aus dem Aquarium Berlin entführen und hier im Landwehrkanal aussetzen sollen? Bernd Brunner lächelt.
Na, ich denke, da sollten wir keine Illusionen haben. Ich meine, so schön friedlich das hier alles aussieht, man müsste dann eben doch ganz genau hingucken, ob der Fisch, den wir uns da zur Befreiung ausgesucht haben, kompatibel ist mit der Wasserqualität hier. Also da habe ich meine Zweifel und eine Hauruck-Aktion wäre da sicherlich nicht angemessen.
Das sagt Bernd Brunner. Sein Buch heißt »Wie das Meer nach Hause kam, die Erfindung des Aquariums«. Das Buch ist bei HarperCollins erschienen, hat 176 Seiten. Der Preis ist 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja die große Szene der Mamfluencerinnen, also der Mütter, die ihr Leben mit Mutterschaft und Kindern mit anderen teilen. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich das anschauen, dass viele Mamfluencerinnen auch ihre Kinder zeigen, also ihre Kinder benutzen für ihre Aktivitäten, um damit Geld zu machen. Das wird immer wieder kritisiert, auch als Form von Kinderarbeit. Und jetzt möchten wir Ihnen einen Roman über so eine digitale Kinderarbeit vorstellen. Das ist ein Jugendroman der Berliner Schriftstellerin Basma Halak. Please Unfollow heißt der Roman und den hat die Kritikerin Silvia Schwab für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
In diesem Roman ist es jetzt nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Beide setzen ihr Kind auf diese Weise ein. Wie machen die das in Basma Halaks Roman?
Ja, das sind Influencer. Die haben die heute 17-jährige Sherry als Baby schon adoptiert. Und von Anfang an posteten sie damals jeden Mucks, den das Kind macht, auf YouTube. Also füttern und wickeln, weinen und lachen, peinliche, intime Momente, Streitereien, sogar ganz traurige Augenblicke. Also diese kleine Sherry wurde zu einer gläsernen Figur. Durch Kooperationen mit allen möglichen Firmen haben die Eltern dann ganz viel Geld verdient und nichts zählte mehr als Klicks, Follower, Chat und Videoblogs. Aber Sherry wurde natürlich immer älter und litt immer mehr unter diesem Leben ohne Intimsphäre, fühlte sich ausgenutzt, instrumentalisiert und missbraucht, aber das interessierte die Eltern nicht.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie als Jugendliche Sherry dann irgendwann versucht, da rauszukommen aus dieser Ausnutzung durch die Eltern?
Ja, die hat sich dann mit einem sehr heftigen Schlag von dieser Horrorsituation zu Hause befreit. Sie hat eine Straftat begangen und landet danach in einem Resozialisierungsprogramm für Jugendliche. Da versucht sie jetzt einen Neustart, ganz anonym, die Eltern wissen nicht, wo sie sind. Sie fühlt sich hier sehr wohl, diese Kumpels, die da mit ihr sind, das sind jetzt nicht so miese Typen, also nicht so fiese, eklige Kleinkriminelle, das sind freundliche, allerdings ziemlich vernachlässigte Jugendliche. Sherry verliebt sich sogar, sie findet gute Freunde, immer wieder ist Zeit zum Chillen, zum Schwimmen im See. Das finde ich jetzt so ein bisschen unwahrscheinlich, so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Aber ich denke, das ist sehr sinnvoll, dass die Autorin das so gemacht hat. Denn vor diesem ganz hellen Hintergrund wirkt dann Sherrys Vergangenheit, von der auch immer wieder erzählt wird, umso düsterer.
Von der immer wieder erzählt wird, sagen Sie. Also es gibt diese Gegenwartsebene, dieses Leben in diesem Resozialisierungsprogramm und von da aus immer wieder Flashbacks in Sherrys Vergangenheit?
Ja, richtig. Also da gibt es Einschübe aus der Vergangenheit, also aus der Kindheit und Jugend. Und die wirken auf wirklich schreckliche Weise glaubhaft und verstörend. Sie sind in der dritten Person erzählt. Im Gegensatz zur Gegenwartsebene im Camp, da erzählt Sherry nämlich in der ersten Person. Und man spürt so intensiv, wie die Eltern das Kind damals manipulieren, wie verunsichert das Kind ist, weil es spürt, dass es nur geliebt wird, wenn es funktioniert. Wie die Jugendliche gemobbt wird in der Schule, wie sie verachtet wird in der Schule für diese Veröffentlichung aller intimen Dinge, wie einsam und transparent sie sich fühlt. Also das ist sehr eindrücklich. Und dann werden im Darknet auch noch ekelhafte Deepfakes von Sherry veröffentlicht und da flippt sie dann aus, da dreht sie durch.
Und dieses Durchdrehen, das ist wahrscheinlich diese Straftat, von der Sie schon gesprochen haben, mit der sie sich da raussprengt aus dieser digitalen Ausbeutung durch die Eltern. Dieser Akt, ist das auch sowas wie ein Fluchtpunkt des Romans? Vielleicht etwas, was auch so eine Spannung aufbaut für das Buch?
Ja klar, also man weiß es von Anfang an. Man weiß ja, sie ist aus diesem Grund dorthin gekommen. Und man weiß aber nicht, was passiert wird. Das erzähle ich jetzt natürlich auch nicht. Und das bringt wirklich eine Menge Spannung. Ich finde, es gibt aber auch noch eine andere sehr spannende Frage, nämlich ob es Sherry gelingen wird, sich von ihren Eltern, die sie auf irgendeine Art und Weise auch noch liebt, zu befreien. Also ob es ihr gelingen wird, ein eigenes, unabhängiges und normales Leben zu führen, nachdem sie ja fast 18 Jahre lang sozusagen ein gläsernes Leben geführt hat.
Zu dem Buch, zu dem Roman gehört auch ein Nachwort, das die Autorin Basma Halek geschrieben hat für ihren Roman. Was will sie da den jungen Leserinnen und Lesern nochmal mitgeben?
Na, da betont sie noch einmal, wie wichtig es ihr sei, mit diesem Roman auf diese Art von Missbrauch aufmerksam zu machen, also aufzuklären. Zum einen übrigens die Betroffenen selbst, die so etwas lesen, aber natürlich auch vor allem Jugendliche, die Ähnliches vielleicht irgendwo beobachten. Also sie schreibt, dass nichts an dieser Geschichte fiktiv ist, dass alles einfach möglich ist. Und dass es leider, und das wusste ich auch nicht, noch kein Gesetz gibt, das Eltern verbietet, ihre Kinder öffentlich bloßzustellen und auszubeuten.
Tatsächlich, das ist ja unglaublich.
Ja, also im Grunde ist dieses Buch auch ein Appell, denke ich mal, an die Öffentlichkeit, sich um dieses Thema zu kümmern. Denn wenn sich diese Gesetzeslage nicht ändert oder solange die sie nicht ändert, werden noch tausende Kinder geboren werden, die dann ein total transparentes Leben führen müssen und natürlich entsprechend auch traumatisiert werden.
Von so einem Fall, so einer Geschichte erzählt Basma Halek in ihrem Roman Please Unfollow. Im Arktis Verlag ist der Roman erschienen mit 409 Seiten. 19 Euro ist der Preis für das Buch. Es wird empfohlen für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Vielen Dank an Silvia Schwab für ihre Rezension.
Ja, gerne.
Einer der längsten Fortsetzungscomics der Welt kommt aus Ostdeutschland, die Comicserie Abrafaxe. Seit 1976 gibt es die Abrafaxe und wer im Osten irgendein Interesse an Comics hat, der kennt auch die Abrafaxe. Gestern hat der Verlag der Abrafaxe das 600. Heft mit ihren Abenteuern gefeiert und wir haben jetzt den künstlerischen Leiter des ganzen Unternehmens dieser Comicserie am Telefon. Jörg Reuter heißt er. Guten Tag, Herr Reuter.
Schönen guten Tag.
Sie haben gestern auch den 50. Geburtstag der Abrafaxe mitgefeiert. Wie gesagt, die gibt es seit 1976. Da gab es Proteste in unserer Redaktion, weil wir haben einen Kollegen, der ist auch Jahrgang 76 und der hat gesagt, nee, ich werde nächstes Jahr 50. Warum werden die Abrafaxe denn jetzt schon 50?
Das Heft kam natürlich im Dezember 75 raus, das allererste Heft.
Ah, da
schon. Heißt, ja, genau, so muss man das eigentlich sehen. Mhm. Und so ist es auch heute noch, dass wir immer die Hefte einen Vormonat vorher rausbringen. Mhm. Also Sie können jetzt quasi im November schon das Dezemberheft bekommen.
Und dann lassen Sie uns mal einsteigen in diese Abenteuerserie. Was für Abenteuer erleben denn die drei Abrafaxe, also Abrax, Brabax und Kalifax? Was erleben die zurzeit?
Also wir haben jetzt, in diesem Jahr hatten wir das ganz speziell gemacht. Und zwar waren die im Januar in einer Bibliothek verschüttet und haben da plötzlich Bücher gefunden. mit Geschichten über sich selbst, die sie aber noch gar nicht kannten. Und da haben wir jetzt die letzten 11 Monate quasi lauter abgeschlossene Geschichten gehabt. Das ist eigentlich entgegen dem, wie wir normalerweise Geschichten machen. Die gehen sonst immer über 2 Jahre. So haben wir jetzt einfach mal Monatsgeschichten gemacht. Und da gingen wir wirklich von der Bronzezeit über die Steinzeit, bis zu Münchhausen, zu Eulenspiegel. Also im Mittelalter waren wir waren in der neueren Zeit. Mhm. Also wir waren wirklich in verschiedenen Zeiten, befanden uns aber das ganze Jahr über mehr oder weniger in deutschen Landen.
Und in dieser Bibliothek, das ist ja auch spezifisch, dass die drei immer, ihre drei Helden, immer in so konkreten historischen Zeiten unterwegs sind und dass auch sehr viel Wissen über diese Zeit immer transportiert wird. Das haben Sie von Anfang an so beibehalten, nicht wahr?
Ja, da muss man sehen, das war also damals in der DDR eine ganz wichtige Sache. Es sollte den Kindern Wissen vermittelt werden. Nur unter diesen Umständen war es überhaupt möglich, einen Comic in der DDR zu machen. Mhm. Das Ganze nannte sich dann auch nicht Comic, sondern Bildgeschichte und sollte natürlich einen pädagogischen Aspekt drin haben. So, und das haben wir gemerkt, dass das aber eigentlich eine ganz wichtige Sache ist, die uns, als wir noch Kinder waren, ganz wichtig war und die heute auch noch wichtig ist für Kinder. Und haben gesagt, okay, das werden wir irgendwie noch ein bisschen forcieren und einfach noch genauer recherchieren zur Zeit, zu den Orten, wo die Aberfaxe sind und die Sache aber eben unterhaltsam machen dabei.
Ich hatte die Abrafaxe abonniert, als meine Kinder im entsprechenden Alter waren, also so vor 10, 15 Jahren ungefähr. Und da gab es immer noch neben den eigentlichen Abenteuern auch so extra Seiten, in denen nochmal extra Wissen vermittelt wurde über diese Epoche. Gibt es das nach wie vor?
Ja, natürlich, natürlich. Aber es sind nicht mehr Seiten. Es sind immer noch genauso viel, 16 Seiten innen drin, die so unseren redaktionellen Teil beanspruchen. Aber es gibt da mittlerweile richtig Kategorien. Da ist zum Beispiel der Dr. Werner, der jeden Monat ein kleines Experiment mit den Kindern quasi durchführt, wo man auch Sachen nachvollziehen kann, die man quasi aus Gegenständen im Haushalt auch entsprechend aufbauen kann.
Jetzt wollen wir nicht zu sehr auf dem Wissen rumreiten, denn daneben gibt es eben natürlich auch noch das Unterhaltene, das Abenteuerhafte. Aber doch noch eine Frage in diesem Kontext. Ich habe gelesen, dass mehr als die Hälfte der Abrafax-Leserinnen und Leser älter als 30 Jahre sind, also eigentlich ja nicht zur Zielgruppe gehören. Wie erklären Sie sich das? Hat das auch mit dieser Wissensvermittlung zu tun?
Ja, ich habe einige kennengelernt. Also es gibt ja immer wieder so eine Comicbörse und so. Da sind natürlich vorwiegend diese Älteren da. Und da merkt man das. Die haben als Kinder angefangen zu lesen und haben irgendwann gemerkt, warum soll ich das Heft weglesen? Ich lerne ja heute noch was dabei. Mhm, und so geht es uns ja auch als Macher, dass wir, wenn wir recherchieren, plötzlich Sachen rauskriegen, wo wir sagen, das habe ich aber in der Schule damals ganz anders gelernt. Das ist ja total interessant, weil dann gibt es oft auch Momente, wo man sagt, da erklärt sich ja dann auch vieles andere in der Geschichte viel deutlicher, wenn man dieses Hintergrundwissen hat. Und das probieren wir eigentlich heutzutage in diese Hefte mit reinzubekommen.
Die Abrafaxe hatten ja in der DDR so eine gewisse Monopolstellung. Dann kam das Ende der DDR und damit die riesige Konkurrenz aus anderen Weltgegenden für solche Comicgeschichten. Gab es damals, also 90, die Jahre danach, erstmal einen Einbruch für Ihr Unternehmen?
Ja, natürlich. Also wir hatten 1990 noch im Juni vor der Währungsunion hatten wir noch über 1 Million Auflage.
1 Million?
Oh Gott. Über 1 Million und die Hefte haben sich nicht mal alle, also die waren alle verkauft, sodass der Verlag sagte, wir hätten noch mehr drucken können. Mhm. Aber die hatten das natürlich sich nicht getraut. Die sind erstmal hochgegangen von Monat zu Monat und immer war die ganze Auflage weg und so war es bis zum Juni 1990 und dann Juli gab es dann den ersten großen Einbruch, weil die Leute doch mit der D-Mark etwas vorsichtiger dann umgingen.
Mhm. Und wo haben Sie sich jetzt so stabilisiert? Bei was für einer Auflage?
Das ist jetzt um die 100.000. Das hört sich erstmal tragisch an, wenn man weiß, mal 1 Million. Aber es sind jetzt auch ganz andere Zeiten. Damit liegen wir aber völlig gegen den Trend sehr hoch und sind mittlerweile das auflagenstärkste in Deutschland verkaufte Comic-Magazin.
100.000 Exemplare würde ich auch sagen. Klingt nicht schlecht für ein Comic-Magazin. Ja. Wie ist das? Wir haben jetzt vorhin gesprochen über Dinge, die Sie beibehalten haben. Muss man auf der anderen Seite so eine langlaufende Serie, wie gesagt 50 Jahre, muss man doch sicherlich auch modernisieren, oder?
Ja, Aber da haben wir auch gemerkt, also gerade als ich dann die Leitung übernommen hatte, das war 1990, dass man mit so einer Modernisierung ganz vorsichtig umgehen muss. Also Comicleser sind vom Grunde erstmal sehr konservativ und
tatsächlich?
Jede Verbesserung.
Ja, würde man ja nicht denken bei so einem jungen Medium, oder?
Nee, sie wollen aber, dass ihr Heft so möglichst bleibt, wie es ist. Und jede Veränderung, auch wenn es eine Verbesserung ist, ist erstmal eine Veränderung und das ist erstmal ganz schädlich. Man muss also diese Veränderung ganz langsam durchführen und dann merken sie, oh, das ist ja besser geworden und oh, das gefällt mir jetzt aber schöner. Dann geht es. Aber wenn man mehrere Veränderungen mit gleichzeitig macht, das ging überhaupt nicht. Das hatten wir damals 1990 in China so probiert und haben gemerkt, nee, wir müssen ein bisschen zurücktreten, vielleicht nicht ganz so viel und dann langsam die Sachen kommen lassen.
Und, was, und jetzt was klappt es eigentlich. Was haben Sie langsam verändert an der Serie?
Na, das fing schon an, dass wir, weiß ich, mit Comicblasen eben doch rund gemacht haben, die oben am Rand hängen und nicht Texte, die unter den Bildern sind. Das waren so die ersten äußerlichen Sachen. Dann ging es auch dabei, dass wir einfach wesentlich mehr Bilder im Heft hatten, dass wir gesagt haben, wir können doch noch viel mehr erzählen, als nur immer mit riesengroßen Doppelseiten. Zwar Doppelseiten sind ganz wichtig für unser Heft, als Einstieg in eine bestimmte Szene. Aber man kann viel mehr erzählen, wenn man mehr Bilder mit reinbringt, also viel mehr Handlung in das Heft packt. Und das haben wir vielleicht ein bisschen in den ersten China-Serienhefte übertrieben, sodass die Leser manchmal richtig überfordert waren und sagen, boah, was war das? Da hat ja früher ein halbes Jahr lang hätte man da dran gelesen, das habt ihr in ein Heft reingebracht.
Ein gar nicht so einfacher Balanceakt, den hat der künstlerische Leiter der Abrafax-Serie Jörg Reuter bewältigt in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Gestern wurde das 600. Heft der Abrafax-Abenteuer gefeiert. Wenn Sie dieses neue Heft jetzt haben wollen, nächsten Mittwoch wird das erscheinen. Wir haben schon ein bisschen vorher darüber geredet. Die Hefte erscheinen im Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag. Fast 50 Jahre jetzt nach dem Start der Reihe. Herr Reuter, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Ja, bis zu einem nächsten Mal.